Daniel Keller, damit wirst du in die Geschichte eingehen.
Du kannst nicht gleichzeitig Leid säen und auf der anderen Seite von Bewusstsein und Spiritualität sprechen. Das funktioniert nicht.
Siehst du das Veganwerden schon in der Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung 100%. Als einen wichtigen Baustein?
100%. Das ist meiner Meinung nach der erste Baustein.
Im Idealfall werden Chancen genutzt, aber man kann Chancen nicht sehen, wenn man sie nicht als Chance identifizieren kann.
Wir sind Juju und Fabi von den Vegan Superheroes.
Und in diesem Podcast helfen wir dir mit Leichtigkeit, vegan zu sein.
Vegan Superheroes.
Super. Aus vegan gesund mit Grund wurde die Vegan Superheroes Bewegung und jetzt ist der YouTube-Kanal wieder dabei, reaktiviert zu werden. Schön, dass du am Start bist. Heute in diesem Podcast erwartet dich eine ganze Menge, was dich vielleicht auch triggern könnte. Denn wir sprechen natürlich über das Vegansein. Daniel Keller, er ist 30 Jahre alt, er ist Krypto-Mentor, er ist Bewusstseinscoach und er ist auch ein Veganer seit 12 Jahren und er hat eine unbeschreiblich große Vision, die die Welt so noch nicht gesehen hat. Und warum ich meine, dass es dich triggern könnte, ist, weil wir auch über das Thema Geld sprechen. Denn es ist ein Tabuthema. Ihr wisst, über Geld spricht man nicht und all diese toxischen Dinge, die dafür sorgen, dass man irgendwie auch kein Geld verdienen kann. Sehr unangenehm. Das challengen wir auf jeden Fall heute mit diesem Podcast und wir wollen auf jeden Fall diesem Mann zuhören, wie es dazu kam, dass er Veganer wurde, was es mit ihm gemacht hat, warum er eine Community hat, die ausgewählt ist, also das, warum er nicht jeden da reinlässt, weswegen er seine Werte und seine Ethik und seine moralische Ambition ins Zentrum rückt und auf diese Art und Weise sein Business macht. Bevor wir hier ins Gespräch einstarten, möchte ich dir unseren Partner Koro vorstellen. Bei Koro findest du so wunderbare Sachen wie Pistazienmus, was wirklich eine unfassbare Gaumenparty ist. Es gibt sehr viele Lebensmittel in Großpackungen, zum Beispiel rote Linsennudeln im 2-Kilo-Paket. Einfach sehr große Pakete, damit weniger oft bestellt werden muss und damit es auch weniger Verpackungsmüll gibt. Wir lieben Koro seit Jahren, weil wir einfach für jedes Familienmitglied was finden, egal ob deftig oder süß. Es gibt Non-Food-Produkte. Es gibt zum Beispiel Cashew-Bruch, 1 Kilo, woraus wir dann so einen Parmesan-Käse machen, so einen veganen zum Beispiel. Es gibt die Kakao-Nips, 1 Kilo, die ich auch jeden Tag in mein Müsli mache, weil ich versuche, mich zuckerfrei zu ernähren. Es gibt Bio-Sauerkraut in 500-Gramm-Packungen, wovon wir immer 10 Stück direkt holen, weil Sauerkraut einfach sehr gut ist für die Darmflora und das eins mit der ersten Sachen ist, die wir so am Tag essen. Checkt Koro unbedingt mal aus, da gibt es super viel Auswahl und mit vegan gesund bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Vegan gesund für 5%. Checkt das unbedingt aus. Jetzt geht's los. Ich sag's euch, wie es ist, liebe Community. Ich bin aufgeregt, hyped, freudig erregt und weiß, dass es sehr, sehr interessante Blickwinkel und Ideen für euch heute gibt. Der heutige Gast in unserem Podcast ist Daniel Keller. Dieser Mann ist sehr vieles. Er ist, für mich ist er ein Portal in eine sehr werteorientierte Welt und dieser Mann hat riesige Visionen. Er will zum Beispiel den größten Lebenshof der Welt bauen. Dieser Mann ist Bewusstseinscoach und hat verstanden, dass man, wenn man Geld verdient, wie in seinem Fall mit Krypto, dass man dieses Geld nutzen kann, um dem Planeten was Gutes zu tun. Und dieses Match, was wir hier haben, ist entstanden, weil wir einen gemeinsamen Bekannten haben, die den Deal-Magneten haben. Und wir zwei haben ein kleines Match-Meeting gehabt und durften uns kennenlernen und haben nach wenigen Minuten gecheckt, dass die Energie auf jeden Fall auf dem ähnlichen Level sich befindet und dass wir beide wollen, dass es anderen Menschen gut geht, dass es Tieren gut geht und dass einfach mehr Gerechtigkeit und Liebe auf dieser Welt herrscht. Und deswegen bin ich extrem dankbar, wie gesagt, sehr aufgeregt und freue mich jetzt, dich hier zu begrüßen und frage dich, wie es dir geht. Hey Daniel.
Hey Fabian, mir geht's gut. Ich darf hier sein. Ich freue mich extrem drauf, heute einiges teilen zu können. Und ja, let's go.
Let's go. Sehr schön. Du bezeichnest dich selbst als Veganer.
Richtig.
Und dann hast du schon mal jetzt das Ohr von allen Menschen, die in unserem Podcast zuhören. Und wir sind immer auf der Suche nach Vegan Superheroes, das ist ja auch der Name unserer Firma. Und wir wollen anderen Menschen zeigen, dass das vegane Leben etwas mit der Persönlichkeit macht. Es verändert die Sichtweise und es verändert auch den Umgang mit sich selbst und mit der Welt. Ich habe auf jeden Fall die Frage, die mir auf der Brust drückt, eine von Tausenden an dich. Wie kam es dazu, dass du dich selbst ein Veganer betitelst und was war so ein bisschen der Weg dahin? Was war dein Door-Opener in den veganen Lebensstil?
Sehr gut, die Frage. Ich habe mit 12 tatsächlich, also ich bin jetzt 31, ich habe mit 12 einen Film gesehen damals in der Schule und da ging es um Schlachthäuser, dies, das und ich habe halt schon so gecheckt, ah, okay, das ist nicht geil. Das ist definitiv nicht geil, hier Fleisch zu essen. Ich habe halt noch nichts gewusst von der Milchindustrie leider damals, aber das war so der Punkt und dadurch bin ich dann tatsächlich vegetarisch geworden und auch geblieben, bis ich 19 war. Und mit 18 habe ich noch gesagt, ich werde niemals vegan leben und niemals Veganer werden, weil die haben alle einen an der Klatsche und die können ja nichts mehr essen. Und dann hat mir ein halbes Jahr drauf, hat mir ein Freund, der mich da vorher mal verarscht hat, dass ich Vegetarier bin und gemeint hat, hier kannst du mal deine Grashalme auf den Grill legen und so weiter. Und der mich davor immer verarscht hat, der hat mir dann gesagt, hey, also wenn du Lust hast, ich schicke dir gerne mal etwas zu, ich schicke dir mal eine Dokumentation zu und schau sie dir einfach nur an, was du danach machst, ist deine Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, ja klar, schick zu. Dann hat er mir die geschickt und es war Earthlings und ich denke, viele, die vegan leben, kennen diesen Film und ja, ich habe das halt damals gesehen und habe mir so gedacht, what the fuck? Und für mich ist da halt wirklich so ein, für mich hat sich da alles verändert, weil ich halt gecheckt habe, so, was habe ich eigentlich die ganze Zeit unbewusst für Leid erzeugt? Was habe ich getan die ganze Zeit für unbewusste Tätigkeiten ich ausgeübt habe, mit denen ich so unglaublich viele, so einen Ripple-Effekt einfach erzeugt habe? Und da habe ich für mich gesagt, nee, safe nicht, das werde ich nie wieder machen. Und habe am Anfang tatsächlich noch so ein bisschen gestruggelt, weil ich halt, es gab halt damals, das ist jetzt 12 Jahre her, und damals war das halt noch nicht so, dass es YouTuber gibt, die Rezeptideen haben, dass es überall Rezeptbücher dafür gibt oder sonst irgendwas, sondern es war halt literally Wüste. So. Und es war halt wirklich so, dass du mal an irgendwelche guten Rezepte gekommen bist oder so, fast unmöglich. Das heißt, ich habe mich am Anfang, weil ich auch im Kraftsport unterwegs war, sehr, sehr stark dort. Und ich habe mich am Anfang halt nur von Linsen und bisschen ja, Brokkoli und so weiter ernährt. Und das war es halt. Okay. Weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst so machen kann. Und ja, das war tatsächlich so der Start. Und da gab es auch noch keine coolen Ersatzprodukte oder sonst was, auf die ich danach hin und wieder zurückgegriffen habe, die ich komplett bleiben lasse mittlerweile, weil es einfach gesundheitlich nicht so geil ist. Aber ja, das war mein Start. Und warum habe ich das gemacht? Einfach, weil ich gesehen habe, was für ein enormes Tierleid da dahinter steht, mit so vielen Aktionen, sei es Leder, Schuhe, Gürtel, dies, das. Vollkommen egal, was man letzten Endes als normal angesehen hat und gekauft hat und konsumiert hat, das hat so krass viele Leben gekostet und so extrem viel Leid auf vielen verschiedenen Ebenen verursacht, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ich Leid kreiere, sondern ich möchte das exakte Gegenteil. Ich möchte, dass weniger Leid auf der Welt vorhanden ist. Ja, und so bin ich tatsächlich vegan geworden. Und danach war es dann so, also ich lebe vegan. Ne? Ich ernähre mich nicht nur vegan, sondern ich lebe vegan. Und ich, für mich ist das Wichtigste, denen eine Stimme zu geben, die selbst keine Stimme haben. Und das sind eben nicht nur Tiere, das sind auch Kinder. Aber in erster Linie natürlich Tiere. Weil Kindern wird immer ganz viel Aufmerksamkeit gewidmet, Spenden dort, dies, das, jenes. Und Tieren leider meistens halt nicht. Gerade denen, die als Nutztiere abgestempelt werden.
Ist auch so ein katastrophaler Begriff, ne? Nutztiere, also sogenannte Nutztiere. Diese Differenzierung macht keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn man das Herz am rechten Fleck hat und wie du das gerade so schön gesagt hast, auf der Suche ist, Liebe zu verbreiten, dann kann es gar keine Nutztiere geben, die einfach nur in die Welt gezüchtet werden, um dann gegessen zu werden, um 8 Minuten Genuss zu haben auf der Zunge. Also das kann es ja nicht sein, nicht wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Crazy, das heißt, du hast die Dokumentation geguckt und die hat dich innerlich umgekrempelt. Und was und wie hast du dann aber das durchgezogen? Also ich denke, dass du mit 18 oder 19 alleine warst mit dem Vegan oder hattest du direkt ein Umfeld?
Nee, ich hatte kein Umfeld. Boah. Aber ich war schon so ein bisschen used to it, dass sich Menschen von mir entfernen, weil das hatte ich ja schon, wo ich vegetarisch geworden bin, einige Jahre zuvor. Mhm. Und ich hatte das auch schon in der Schulzeit, war ich ganz oft der Strange, der Außenseiter und so weiter. Und dann auch, wo ich, ne, also ich hatte schon den Freundeskreis noch so aus der Schulzeit, aber dann, wo ich halt mit dem Kraftsport angefangen habe und wenn wir essen gegangen sind, ich habe meine eigenen Sachen in der Tupperdose mitgenommen und so weiter. Und das hat auch schon so eine, das hat auch schon so einen Gap erzeugt, der immer so ein bisschen Abstand gebracht hat von den Menschen zu mir. Und deswegen, glaube ich, war das für mich auch nicht ganz so schlimm. Und ich, auch da ist es für mich halt so, das ist ein Teil meiner Werte. Ich stehe bis zum Tod für meine Werte ein.
Stark.
Das ist etwas, was für mich, wenn jetzt vegane Ernährung verboten wird zum Beispiel, ja, mhm, dann ist es halt so. Dann mache ich halt, was verboten ist. Das ist mir scheißegal.
Weil ja, stark.
Ich habe auch gestern oder vorgestern hatte ich erst ein Gespräch mit jemandem, der so Biohacker ist und meinte, ja, man muss, aber man kann als Veganer gar nicht alle essentielle Aminosäuren, dies, das, dann sage ich, dann supplementiere ich es halt einfach, ist doch scheißegal. Mhm. Ja, ja. Also ich habe auch super viele Defizite, wenn ich nicht vegan lebe, also das Defizit, das kann ich ja selber wählen, nur dahinter steht halt einmal noch zusätzlich Tierleid oder halt kein Tierleid und das ist halt ja ganz einfach, deswegen ist es für mich so, dass ich gesagt habe, hey, selbst wenn mir die Zähne ausfallen oder keine Ahnung, ich Knochenschwund oder was weiß ich was habe, das spielt für mich alles keine Rolle. Mhm. Wenn es das Ungesündeste wäre, was es gibt auf der Welt, dann würde ich trotzdem vegan leben, weil ich möchte dieses Leid nicht erzeugen. Punkt.
Ja, das ist schön. Das ist eine geradlinige Aussage und da spüre ich einfach, dass deine Ethik dich da einfach komplett treibt und antreibt und dass es halt von innen kommt und dass es nicht irgendwie so ein fancy Ding ist, ja cool, vielleicht ist es ja trendy, gerade sich pflanzlich zu ernähren oder so ein Quatsch, sondern es ist wie eigentlich bei allen Menschen, die straight sagen, ich lebe den veganen Lebensstil, dass es eine ethische Entscheidung ist, weil der moralische Kompass halt sagt, ich will niemanden töten, ich will niemanden verletzen, ich will auch gar nichts damit zu tun haben, ich will komplett meine Ruhe haben, was Leid angeht. Und es ist in voller Konsequenz halt der Weg, dass man sagt, vegan, egal was es ist. Und dem Körper juckt es ja sowieso nicht, ob du das, was der Körper braucht, ob du es von einem Stein nuckelst, ob du es von einer Baumrinde kriegst, von einem Supplement, von einem, so. Also es juckt den Körper ja nicht. Hauptsache, das Reagenzgläschen wird aufgefüllt und er bekommt, was er braucht. Und wenn es doch ein, und das ist ja das Verrückte, wir sind ja in so einem Reichtum, wir sind der reiche Westen. So, wir haben die Wahl, wir dürfen entscheiden. Und wenn du doch die Wahl hast, sollte die Wahl, wenn du eine Moral und Ethik hast, schon auf dem Weg liegen, wo weniger Leid passiert.
Richtig, ja. Und vor allen Dingen halt vor Geschöpfen, die halt sich selbst nicht wehren können.
Ja.
Ich denke, es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen erwachsenen Menschen und Tieren. Mhm. Weil letzten Endes ein Tier kann sich halt nicht wehren. Ein erwachsener ja Mensch kann sich wehren, der kann, wenn der, ich habe die Diskussion auch schon oft gehabt, Richtung, ja, aber was ist denn mit den Leuten am Gazastreifen und so weiter? Hey, mhm, bei aller Liebe, die können, ich bin selbst durch Norwegen gewandert, zu Fuß, alleine, mit einem Rucksack und teilweise nicht mal mit Essen oder Trinken. Und mhm, wenn ich das schaffe, ja, mit, dann kann das, und ich habe ja noch nicht mal ein krasses Motiv gehabt damals, so, mhm, dann schafft es ja wohl jemand, der von einem Krieg flüchten möchte, wohl auch, ja. Deswegen, mhm, erwachsene Menschen ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema als Tiere. Weil ein Tier, welches im Schlachthaus lebt und dort gefangen gehalten wird, das kann halt nicht ausbrechen. Punkt. Das kann sich auch nicht überlegen, wie ich jetzt eine Tür aushebel oder sonst irgendwas. Mhm. Das geht halt nicht.
Ja.
Und das Prinzip ist sowieso so gaga. Weil, also sagen wir mal, also die Menschen verstehen ja nicht, dass Tiere genauso Leid empfinden wie wir. Dass sie genauso soziale Strukturen haben wie wir, dass sie Freundschaften haben, dass sie Dinge haben, worüber die sich freuen, dass sie Scham empfinden können. Also da ist so viel, was auf dieser spürbaren Ebene passiert, was man einfach nicht, das kann man nicht wegreden oder weglächeln oder wegdenken, das gehört dazu. Und dieses Hinschauen, was ist denn die Realität? Okay, da sind Tiere, die werden also gegessen Und diese Distanz, die wir halt einfach dadurch, dass wir in diese Gesellschaft reingeboren sind, diese Distanz, die wir aufgebaut haben zu, ja, das ist ja eigentlich nur so ein verpacktes, verarbeitetes, lecker schmeckendes irgendwas und nicht, das hatte mal einen Namen oder das hat wie mein Haustier ein Gesicht und weißt du, das ist ja eine Distanz, in die wir reingeboren werden, in dieses System, wo die Distanz so riesengroß ist.
Genau, richtig. Und das ist tatsächlich einer der Punkte, wie ich auch irgendwann auf dieses Thema Finanzen sehr, sehr stark aufmerksam geworden bin, weil ich einfach gecheckt habe, dass das ist ein Teil des Systems. Und ein Teil des Systems, welches uns, meine Oma ist damals, kurz nachdem ich vegan geworden bin, ist meine Oma sehr stark am Krebs erkrankt. Mhm. Und ich habe mich dann halt super mit diesem Thema beschäftigt, extrem intensiv damit auseinandergesetzt und habe halt sehr, sehr schnell gesehen. Ich habe dann auch die China Study zum Beispiel gelesen und lauter solche Geschichten und habe dann für mich erkannt, aha, okay, also ein Ausweg kann definitiv sein, einfach Rohkost. Und dann habe ich mit ihr einen Plan gemacht und innerhalb kürzester Zeit war dann auch der Krebs weg. So.
Wow.
Und das war für mich so ein krasser Moment, wo ich gecheckt habe, okay, warte mal, Chemotherapie, dies, das, es sollte so unendlich viel gemacht werden und es war im Prinzip einfach zu heilen. Also habe ich mir dann überlegt, okay, also wenn wir da angelogen werden vom System, wo werden wir denn sonst noch überall angelogen?
Und dann habe ich
halt angefangen zu recherchieren und habe halt angefangen, darüber eine gewisse Skepsis aufzubauen, weil ich dann auch darauf aufmerksam geworden bin, wie der Lobbyismus funktioniert, wie der finanziert wird. Und vor allen Dingen, von wem er finanziert wird. Safe. Und da bin ich dann letzten Endes halt auf so ein paar Player aufmerksam geworden. Unter anderem eben auch Thema BlackRock, State Street, Vanguard, also so die größten Vermögensverwalter der Welt. Mhm. Und habe dann zum Beispiel auch herausgefunden, was für extreme Profite die halt machen. Dadurch, dass sie eben rein durch Zufall natürlich gleichzeitig die Medien kontrollieren. Also dadurch natürlich die größten Aktionäre und Anteilshaber an den verschiedenen Medien sind und gleichzeitig aber auch dann zum Beispiel diese Medien über gewisse andere Firmen sehr positiv berichten, wo eben genau diese Vermögensverwalter auch zufälligerweise die größten Aktionäre sind. Mhm. Und über andere Dinge nicht berichtet wird oder negativ berichtet wird, wo dann diese Vermögensverwalter zum Beispiel eben nicht Aktionäre sind. Und all diese Dinge sind für mich dann damals halt sehr, sehr schnell klar geworden. Deswegen habe ich dann gecheckt, da steckt irgendwo ein System dahinter, da steckt ein finanzielles Interesse dahinter. Und es ist letzten Endes so, dass wir ganz klar sagen können, okay, es gibt gewisse sogenannte Market Maker, die dann halt dementsprechend nicht nur die Finanzmärkte steuern, sondern auch, was in unserem Fernseher kommt, was in unserem Radio läuft und so weiter und so fort, weil so eine gewisse Agenda irgendwohin geformt werden möchte. Und das habe ich eben damals schon relativ schnell gecheckt, dadurch glücklicherweise, weswegen ich dann im Kryptomarkt auch ein sehr, sehr leichtes Spiel hatte.
Okay, abgefahren. Und natürlich auch, was du hast ja von Konsum gesprochen, dass das so ein bisschen geleitet wird sozusagen, was wir konsumieren, auch natürlich, was gegessen wird. Also die Fleischlobby oder das Massentierhaltungssystem in Deutschland wird ja sowieso subventioniert. Und ich weiß nicht, was mit diesem System passiert, wenn die Subventionen mal gestrichen werden. Ich habe das Gefühl, dass das dann in sich zusammensackt. Und deswegen hat ja auch die Initiative Fleisch GmbH hat vor einem Monat eine imageaufpolierende Kampagne gestartet. Die heißt nämlich Iss, was dir schmeckt. Und dann ist so eine kleine Werbung gedreht, wo so ein kleines Kind im Supermarkt ist und dann kommt sie so zur Wursttheke und dann kriegt sie so eine Möhre angereicht und dann macht sie so und dann kriegt sie eine Scheibe Wurst und dann macht sie, ja, nimmt die Scheibe Wurst und isst die halt. So eine kleine, keine Ahnung, Achtjährige oder so. Und dann steht auf dieser ganzen Website halt, dass Rotfleisch doch wieder ein bisschen an Attraktivität gewinnen dürfte und dass Menschen doch wirklich das essen sollen, was sie wirklich wollen und
aber woher wissen Sie denn, was Sie wollen, wenn Sie schon parasitär befallen sind, etc., etc.?
Gute Frage.
Deine diese Dinge. Ja, also wenn der Körper letzten Endes irgendwo sehr ungesund, sehr viele ungesunde Dinge dem Körper zugeführt wurden, wodurch dann letzten Endes Parasiten, Bakterien, Viren aber eben auch Würmer etc. entstanden sind,
ja,
dann ist es so, und das hat man alleine schon ja in vielen, vielen leider Rattentests gesehen, aber man hat ja da auch gesehen, dass diese Parasiten letzten Endes den Wirt auch irgendwann übernehmen können, steuern können. Und bestes Beispiel ist allein einer der interessantesten und auch meist verbreitetsten Pilze im Darm. Mhm. Weißt du, welcher das ist?
Namentlich wüsste ich das nicht, ne.
Das ist, ganz einfach gesagt, auf Deutsch Hefepilz. Mhm. Und dieser Hefepilz, der ist dafür verantwortlich, dass wir ganz oft extrem gestört Bock auf Zucker haben, so aus dem Nichts heraus. Ich habe ja schon ziemlich viele Diäten und dies und das auch durch den Kraftsport hinter mir gehabt. Mhm. Und mir ist eine Sache aufgefallen, immer wenn Fettzellen aufbrechen, bekommt man alleine das, ohne dass man überhaupt darüber nachdenkt, ob man Parasiten hat oder sonst was. Alleine wenn Fettzellen aufbrechen, merkt man, dass man plötzlich einfach so einen Gedanken bekommt, weil in der Fettzelle quasi gespeichert ist, was du gegessen hast. Das heißt, die kann sich quasi erinnern. Und das alleine, wo ich das gemerkt habe, immer wenn ich Diäten gemacht habe und Fett abgenommen habe, dann habe ich ganz oft Cravings bekommen plötzlich auf Dinge, die ich halt in meiner Zeit, wo ich einfach Massezeit hatte, immer wieder gegessen habe. Und gerade aber eben auch oft Dinge, wo halt Zucker etc., also ungesunde Dinge dabei waren. Meistens jetzt nicht hardcore Bock auf die gesunden Dinge. Und alleine deswegen ist es ja schon so, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die nicht parasitär befallen wären, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die nicht so pilzbefallen wäre, alleine dann hast du gar keinen Bock mehr auf solche Sachen.
Mhm. Ja, wenn das, ja, ich fühle das voll, weil wenn sowas, wenn ein tierisches Produkt in dein System gerät, dann wir als Pflanzenfresser, die wir nun mal sind, weil wir Zähne haben, die das Essen zermahlen, weil wir,
Armlänge,
wenn wir
etc.
Genau, wenn uns heiß ist, dann schwitzen wir über die Poren und wir hecheln nicht wie ein Löwe oder sowas. Es gibt so viele Indikatoren, die darauf hinweisen, dass wir eigentlich dazu gemacht sind, Pflanzen zu fressen. Darmlänge, wie du gerade gesagt hast, genau. Und dementsprechend, wenn dann halt über einige Dekaden so viel Schund in den Schlund gesteckt wird, dann hat der Körper damit einfach zu tun. Und natürlich verändert sich dann dein Wesen und deine Seele. Natürlich, weil du bist, was du isst. Dieser Spruch klingt ja immer noch ausgenuckelt. Aber natürlich bist du das. Weil vergleich mal, iss mal 20 Tage total gesund und pflanzenbasiert und trinke Säfte und trink viel Wasser und achte darauf, was du isst. Oder iss Fast Food zwei Wochen.
Ich erzähle dir jetzt mal was. Ich hatte damals einen Freund, der war hochgradig depressiv. Und der war nicht vegan und der ist irgendwann, ist der vegan geworden, auch aufgrund von einem Film. Mhm. Und der hat roughly 50-60% seiner Depression seiner Aussage nach vollständig loswerden konnten. Warum?
Mhm.
Ich denke, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Masaru Emoto, Wasser und so weiter beschäftigt hat, dann versteht man, wie Zellen auch aufgebaut sein müssen. Mhm. Und dass Zellen, ich habe das gerade schon mit der Fettzelle erzählt, dass gewisse Zellen, und da zähle ich auch Muskelzellen dazu, auch eine Muskelzelle hat ja eine Erinnerung. Deswegen gibt es ja dieses Sport-Comeback so oft. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel als Bodybuilder eine gewisse Zeit lang nicht trainierst und dann wieder trainierst, dass du viel schneller aufbaust wieder und zu dem ursprünglichen Zustand zurückkommst, als es jemand, der eben noch nicht so weit war, auch versucht. Das bedeutet, auch da sieht man ja, es muss in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Intelligenz in der Zelle geben und es muss in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Erinnerung geben, die gespeichert wird. So, was für Erinnerungen werden denn in einer Massentierhaltung gespeichert oder bei einer Kuh, die ununterbrochen vergewaltigt wird und der die Kinder die ganze Zeit weggenommen werden, was wird denn da gespeichert? Und das nimmst du die ganze Zeit zu dir, dann brauchst du dich halt letzten Endes auch nicht wundern, was dann mit dir passiert. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du Depressionen hast. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es dir schlecht geht.
Ja, und das ist jetzt auch keine spirituelle Aussage, sondern das ist mehr biochemisch, weil dieser Stress, ne, der ausgelöst wird in den Tieren, und als ob die das nicht mitbekommen, wenn die in Reihe sind und sind dann da auf dem Weg zur Schlachterei und sind dann da in Reihe und hören diese Rufe und riechen das Blut, als ob die nicht checken, was da passiert.
Richtig.
Und was
richtig.
Das für einen Stress auslöst oder Trauma, keine Ahnung. Und das ist dann natürlich wo soll es auch hin? Also es muss ja irgendwie, es ist im Körper passiert,
Es bleibt im Körper. Und dann brät man es an, natürlich. Okay, irgendwas wird sich dann schon ändern mit den Eiweißmolekülen. Aber basically, was da drin steckt, bleibt da drin. Und dann wird es ein Teil von dir, es schlummert in deinem Magen, es geht durch dein ganzes System durch und dann wirst du dazu.
Ja, du nimmst es halt auf. Also wenn man sich einmal mit ein bisschen mit Kraftsport und Aufbau von Muskelmasse etc. beschäftigt hat, dann versteht man relativ schnell, du nimmst halt die Nährstoffe und auch Mikronährstoffe etc. durch deinen Darm auf und ich sag mal, die Erinnerungen, das wird jetzt nicht so sein, wenn du einmal Fleisch isst oder was weiß ich, dass du dann sämtliche Erinnerungen des Tiers irgendwo mitbekommst, aber es ist eine gewisse Schwingung, es ist irgendwo eine gewisse Erinnerung da und wenn du das halt oft genug gemacht hast, dann wird sich das in irgendeiner Art und Weise auf deinen Körper auswirken.
100%. Sehr interessant. Du hast so ein bisschen zwei Herzen in dir, wie ich finde. Du hast dieses Finanzthema, du möchtest Menschen in finanzielle Gesundheit helfen oder finanzielle Freiheit, glaube ich, vielmehr. Und du möchtest aber auch, dass dass deine moralische Ambition, die in dir steckt, dass andere Menschen das auch fühlen und in ihr Leben implementieren und sich einfach so verhalten, dass sie weniger Schaden hinterlassen. Und ihr macht super, also ich bin in den Genuss gekommen, mir Sachen von euch anschauen zu dürfen. Und es gibt diesen kostenlosen Kurs, den ich mir anschauen durfte. Und da gab es etwas, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Das ist nämlich dieser, wie hast du es genannt, Bewusstwerdungsprozess. Da gibt es dieses Kapitel. Genau, der Blueprint zur Bewusstwerdung. Und ich habe mir das angeschaut und ich hatte immer im Kopf Daniel Keller, Kryptomentor, Bewusstseinscoach, Veganer. Okay, mal schauen, wo das hingeht. Ich war ja unvoreingenommen und habe mir das neutral angeschaut. Und dann fängst du an zu reden und sagst, ja, die 8 Punkte. Und der allererste Punkt ist vegan sein. Und ich so, nee, hat er nicht gesagt. Weil du bist ja an einem Punkt, du bist örtlich, finanziell und zeitlich komplett frei. Du kannst machen, was du willst. Und dann machst du dieses kostenlose Video, um Leuten finanzielle Gesundheit näher zu bringen. Und dann sagst du beim Thema Bewusstwerdung, vegan sein ist der wichtigste Punkt. Ich so, wie schön erstmal. Ich war richtig aufgeregt, dachte mir, krass, er entscheidet sich wirklich dazu, dieses Standing einzunehmen. Das kann ja so abschrecken. Da sagen manche Leute, oh, jetzt sagt er auch noch vegan. Du denkst dir aber, juckt mich ja nicht. Du hast ja deine Mission und Vision. Deswegen dafür erstmal Kudos, dass du das wirklich so sichtbar platzierst, dieses Thema, wo alle Leute sofort verstehen, was du für ein Mensch bist und was auch deine Werte sind. Also Hut ab, finde ich mega respektabel. Und ich will dich gern fragen, wie du das Verhältnis zwischen vegan sein und einem ausgeprägten Bewusstsein. Wie siehst du da das Verhältnis zueinander? Gibt es da ein Verhältnis zueinander?
Ich denke, der erste Schritt zu dem Thema Bewusstsein ist, sich selbst bewusst zu werden. Und wenn man sich selbst nicht bewusst ist, dass man eben nicht nur einfach ein Fleischklops ist, der hier plötzlich auf der Erde ist, sondern wenn man sich selbst darüber im Klaren ist, dass man nicht nur Fleisch ist und Knochen, sondern eben auch Geist und Seele und das vermutlich nicht zum ersten Mal ist, sondern vermutlich schon viele Male vorher der Fall war, dann muss einem in irgendeiner Art und Weise ja auch klar werden, dass meine Taten definitiv zum Schluss meines Lebens irgendwo, das addet sich ab. Also das ist etwas, wo immer mehr und mehr und mehr zusammenkommt. Und am Ende des Lebens wird halt abgerechnet, so oder so. Und ob man das halt jetzt glauben will oder nicht, es gibt gewisse Fakten. Und das ist, denke ich, einer der Fakten, die man nicht ignorieren kann, dass es irgendwann eben zu einem Punkt kommt, wo unsere Seele von einer Art Gericht kommt. Und ob man jetzt sagt, ja, das ist wie in der Kirche erzählt oder so. Ich glaube es nicht, dass es so ist wie in der Kirche erzählt. Wenn man sich mit der Geschichte der Kirche beschäftigt, kommt man auch auf so ein paar sehr weirde Geschichten. Aber ich denke trotzdem, dass es so ist. Und dann stellt sich ja die Frage, wie viel Leid hast du hinterlassen? Und wie viele gute Dinge hast du hinterlassen? Und es wird im Prinzip wie eine Art Rechnung gemacht, wo ich einfach nur schaue, okay, Minuspunkte gesammelt, Pluspunkte gesammelt und wie viel bleibt übrig? Und wenn ich einen Überschuss habe, dann ist es halt etwas zu meinem Vorteil, dass ich dieses Leben zu meinem Vorteil geführt habe und im Bestfall mit dem Lebenssinn und der Lebensaufgabe, die ich irgendwo hatte. Und Punkt 2 ist natürlich dann dementsprechend, wenn ich das nicht, oder Szenario 2, wenn ich das nicht hatte und ich habe zu viele Minuspunkte gesammelt, was passiert dann? Und ich denke, dann kommt man nicht in die Art und Weise, was sage ich mal, die Kirche etc. immer lehrt, es ist keine klassische Hölle unter der Erde oder sonst irgendwas, sondern letzten Endes ist es eine geistige Hölle. Das heißt, es gibt gewisse Sphären, in die du mit, in die deine Seele dann dementsprechend kommt, die du nicht erleben möchtest, weil es weitaus schlimmer ist in diesen Sphären, als es in irgendeiner Art und Weise in der physischen Welt sein kann. Und da ist doch die ganz einfache Frage, was ist denn der größte Minuspunkt, den ich hier auf der Erde super easy eliminieren kann? Mhm. Wo werde ich dann am meisten Leid erzeugen? Mit meinem Konsumverhalten.
Ja.
Und wenn ich durch die Welt gehe und konsumiere, egal was es ist, sei es ein Auto, sei es PCs, sei es dies, sei es das, vollkommen scheißegal, ist doch immer die Frage, wo habe ich die größte, ich als Unternehmer, ich als Krypto-Investor denke mir immer, wo habe ich die größte Hebelwirkung? Und die größte Hebelwirkung habe ich gerade in diesem Bereich auf in Bezug darauf, dass ich sage, wenn ich vegan werde, habe ich so gestört viele Minuspunkte eliminiert. Und wenn ich mir mal überlege, wie viele Tiere ich jetzt gerettet habe, dadurch, dass ich eben keine Tiere gegessen habe in den letzten 12 Jahren, keine Ahnung, wie viele es sind, aber es sind wahrscheinlich einige.
Ja, wir rechnen mit 150 pro Jahr, was sehr low-key gerechnet ist.
Ja.
Genau.
Ja, ist ein bisschen was. 1800.
Überleg mal, 1800 Seelen, die weiterleben dürfen. Auf deinem Lebenshof zum Beispiel.
Genau.
Einfach da weiterleben. Ja, das ist sehr stark. Also siehst du das Veganwerden schon in der Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung als einen wichtigen Baustein?
100%. Das ist meiner Meinung nach der erste Baustein. Weil ich denke, du kannst nicht gleichzeitig Leid säen und auf der anderen Seite von Bewusstsein und Spiritualität sprechen. Das funktioniert nicht.
Ja.
Das ist so wie, ich kann nicht fett sein und ein Personal Trainer. Das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht fett sein und dir sagen, wie nehme ich ab.
Ja.
Selbst wenn du die Theorie davon weißt, du hast es offensichtlich nicht verkörpert.
Ja.
Und es, die Taten zählen, nicht die Worte.
Ja, das ist schön. Und ich freue mich, das aus deinem Mund zu hören, weil du bist jemand, der alles machen könnte. Du bist ja in völliger Freiheit. Ich wiederhole das gern öfters, weil das für mich eine einzigartige Charakterbildung ist, die du so darstellst, weißt du? Dass du immer noch nach deinen Werten lebst und dass du immer noch, weißt du, diese Vision nur noch größer werden lässt und das versuchst wirklich in die Welt zu bringen, ist einfach total stark und inspiriert mich sehr. Weil ich habe auch schon einige Menschen kennengelernt, die gut betucht sind und die sich finanziell gut im Sattel befinden. Und dann habe ich über das vegane Thema gesprochen und dann waren die getriggert und das Verhältnis hat geändert und es gab keine Gespräche mehr. So ist ja nicht war ja nicht meine Schuld. Ich habe ja nur was angesprochen, aber ich kann das extrem wertschätzen bei dir.
Ja, ja, und da sieht man halt mal wieder, du musst nicht viel können, du musst nicht viel wissen und du musst schon 10-mal nicht bewusst sein oder spirituell, um finanziell frei zu sein oder finanziell gut aufgestellt zu sein.
Ja.
Die meisten sind es nicht, tatsächlich. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt, wo ich den Unterschied machen möchte. Ich möchte den Menschen, und ich weiß, das ist gerade in dem Thema vegan, Spiritualität und so weiter, es ist immer so, dass das die Menschen sind, leider Gottes, die am meisten oder am schlimmsten Glaubenssätze zu dem Thema Geld haben, gerade auch durch solche Erfahrungen, wie du sie gemacht hast. Und das ist genau das Ding. Das Leben mit Geld ist viel einfacher als ohne. Du hast viel höhere Hebelwirkungen, egal wo. Du willst deiner Familie helfen, du kannst deiner Familie helfen. Du willst den Tieren helfen, du kannst viel mehr Tieren helfen. Es gibt so viele extrem krasse Hebelwirkungen, weswegen das auch einer der Gründe ist, warum ich es teache, weil das sind meine Werte. Und ich möchte diese Werte natürlich beibehalten, gleichzeitig aber auch Menschen dazu verhelfen, in Richtung finanzielle Freiheit zu kommen, finanzielle Freiheit zu erreichen und finanziell richtig gut aufgestellt zu sein, von denen ich weiß, die werden sich eben danach dann nicht 25 Steaks am Tag reinhauen, mit Blattgold belegt, die werden sich nicht den 18. Lambo kaufen oder so. Alles cool, ja, Autos, dies, das, jenes, feiere ich auch, habe ich auch. Aber der Mittelpunkt sollte etwas sein, was eine Auswirkung auf dieser Welt wirklich hat. Etwas, was von Bedeutung ist. Etwas, was, wenn man wieder von dieser Welt geht, seinen Kindern und den anderen Kindern, Tieren etc. zugutekommt.
Fühle ich sehr. Und deswegen bist du für mich auch so ein Portal in eine Welt, die viele Menschen gar nicht kennen, weil sie sich auch gar nicht trauen, sich das vorzustellen, dass man diese veganen Werte hat und trotzdem Geld damit verdient. Weil, wie du das gerade gesagt hast, diese negativen Glaubenssätze, die wir meistens sowieso nur übernehmen von Eltern und Oma und Opa. Und also ich komme zum Beispiel aus einer Gastrofamilie, weißt du? Da heißt es halt, ja, das Finanzamt kommt sowieso und nimmt dann alles weg am Ende. Und Geld kommt, Geld geht. Das war einer meiner Sätze, die ich bis vor 2 Jahren in meinem Kopf hatte. Geld kommt, Geld geht.
Ja.
Gut, dementsprechend, was soll das Geld machen, außer kommen und gehen, wenn ich mir so denke, manifestiere und wünsche sozusagen? Was soll das machen? Es hat ja gar keine keine Wahl mehr dann.
Richtig, richtig. Ja, das ist genauso, wie du es sagst. Also das ist genau das, was ich eben auch bei vielen wundervollen, bewussten, veganen, spirituellen Menschen einfach auch sehe. Es sind immer wieder diese Glaubenssätze zum Thema Geld da, wie eben auch diese Urglaubenssätze von den Eltern eingetrichtert, sowas wie Geld ist die Wurzel allen Übels und so weiter.
Ja,
was ja leider Gottes auch in so einer gewissen politischen Bewegung dann letzten Endes irgendwo immer wieder mitzufinden ist. Und wenn ich natürlich diesen Glaubenssatz habe, dann werde ich niemals mehr Geld haben. Warum denn nicht? Überleg mal, willst du denn mehr von der Wurzel allen Übels haben? Auf gar keinen Fall. Davon möchtest du so wenig haben, wie es nur in irgendeiner Art und Weise möglich ist.
Ja.
Und das ist das Ding. Viele Menschen fragen sich dann, die haben diese Glaubenssätze und fragen sich dann, warum habe ich nie Geld?
Genau.
Genau deswegen.
Ja. Das ist doch diese Entschuldigung, sag mal.
Nee, alles gut. Aber das ist halt nur ein kleiner Schritt auf dem Weg in Richtung finanzielle Freiheit, seine Glaubenssätze zu erkennen. Wenn man sie erkannt hat, dann natürlich zu hinterfragen. Und wenn man sie hinterfragt hat und weiß, okay, der dient mir nicht, dieser Glaubenssatz, auf dem Weg, den ich gerne gehen möchte, dann dementsprechend auch zu verändern und umzuprogrammieren.
Genau, austauschen. Alter Satz weg, neuer Satz rein. Und dann halt so oft wiederholen, bis es im Unterbewusstsein ankommt. Bis das System dir anfängt, das zu glauben. Positives Brainwashing sozusagen, selbst Brainwashing, um dann, wenn es im Unterbewusstsein angekommen ist, es dann irgendwie Teil des gewohnten Denkmusters werden zu lassen, in die Gewohnheit mit einzuflechten, um dann in der physischen Realität eine Veränderung zu sehen. Also von innen nach außen ist so das Prinzip, oder? Bei dir auch?
Genau, richtig. Richtig.
Richtig stark.
Das ist ja genau einer der Punkte, warum ich auch so viel über dieses Thema Bewusstsein etc. spreche, weil ich kann mein Außen nicht verändern, wenn die inneren Prozesse nicht abgeschlossen sind. Das ist genau das Thema, was ich schon super oft hatte, wenn ich Menschen dabei geholfen habe, sehr, sehr viel Geld zu bekommen, dann hat es meistens darin geendet, dass sie irgendwann wieder nicht mehr so viel Geld hatten oder vielleicht sogar noch weniger als vorher, weil halt die Persönlichkeit nicht mitgewachsen ist mit dem Geldbeutel. Und wenn das Außen sich verändert, das Innen aber gleich bleibt, dann wird sich das Außen wieder dem Innen anpassen. Denn so ist immer die Regel. Und wenn ich das Innen dementsprechend verändert habe, sodass das Außen mitfolgen kann, dann habe ich das Außen, was mitwachsen kann und wo ich dann letzten Endes auch die Manifestation dessen sehe, woran ich so lange gearbeitet habe.
Sehr spannend. Ich finde auch, dass Geld sehr emotional behandelt wird und betrachtet wird. Also überemotionalisiert.
Ja, ja.
Völlig. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ich durfte mir einige Sachen von dir anschauen, dass Geld neutral ist und dass wir ihm den Wert beipflichten. Und vor allem dieses, wie du das gerade gesagt hast, wenn wir das im Kopf haben, Geld ist schlecht, Geld ist schlecht, Geld ist schlecht, okay. Dann kommt der Spiegel des Universums und sagt, ach so, ja, Geld ist übrigens schlecht. Du hast auch dann übrigens keins. Und ich würde gerne damit so ein bisschen anfangen aufzuräumen. Wir werden jetzt wahrscheinlich mehr als nur eine Episode aufnehmen, wir beide, weil die Themen eine liegende Acht sind und endlich viele Themen zum Reden. Und gerade in dieser veganen, aufgeweckten Bubble, möchte ich mal vorsichtig sagen, ist es gang und gäbe, dass Leute Geld verteufeln, dass sie keins haben, mich eingeschlossen. Und es liegt auch daran, dass die ganze Energie, die wir in uns haben und die Leidenschaft und die Ambitionen, dass die immer dahin gelenkt werden, wie kann ich jetzt Tieren helfen, wie kann ich Tieren helfen, wie kann ich das jetzt verändern, wie kann ich das machen. Und das ist auch wichtig und fair und kein Mensch sollte jemals aufhören, seine moralischen Ambitionen zu folgen. Nur, lass uns mal eine Sache ganz kurz klarstellen. Wenn ich 100 Euro zur Verfügung habe, um Tiere zu retten, dann kann ich das machen. Dann kann ich zum Lebenshof gehen und da was spenden. Ich kann damit was machen. Habe ich 1.000 Euro, ist der Hebel wahrscheinlich ein anderer. Habe ich 10.000 Euro, ist der Hebel wahrscheinlich ein anderer. Das ist, glaube ich, jetzt rein logisch betrachtet, sollte da, glaube ich, jeder mitgehen, oder?
Ja.
So, grundlegend. Das heißt, wenn du Geld hast und ein Mensch bist, der bei sich ist, der einen ausgeprägten Charakter hat, der sich selbst schon mal kennengelernt hat, der sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat und weiß, das möchte ich machen, das möchte ich nicht gerne machen, das unterstütze ich, das auf keinen Fall. Und diese Person hat dann Geld. Dann kann diese Person mit dem Geld ja was Gutes für diese Welt machen.
100%.
Neutral gesprochen, ohne irgendwen angreifen zu wollen. Und das sind für mich schon zwei Dinge, wo ich merke, okay, anscheinend liegt es an mir und meiner Wahrnehmung von diesen bedruckten Papieren und diesen kleinen Münzen, dass ich da so ein eingefärbtes, vorgegebenes Bild habe. Und damit sollten wir dringend aufräumen, Daniel.
Also super, super wichtiges Thema. Und wie du sagst, ich sage das selbst immer wieder, Geld ist vollkommen neutral. Mhm. Was ist denn ein Küchenmesser? Küchenmesser, wo ich ganz normal Dinge schneiden kann.
Ja.
Ist es böse? Ist es gut? Es ist nichts von beiden. Es ist einfach neutral. Es ist das, was ich daraus mache. Weil ich kann damit jetzt eine Karotte schneiden oder ich kann jetzt, wie es in Deutschland so oft der Fall ist, irgendjemanden abstechen damit.
Abstechen.
Shit, so. Ja. Und das ist halt, das gibt die zwei Seiten, ganz einfach. Oder ich kann es einfach gar nicht benutzen. Ja, ich kann damit was schnitzen. Ich kann wunderschöne Dinge damit tun und ich kann ganz böse Dinge damit tun. Aber fangen wir jetzt an, deswegen Messer zu verteufeln oder nein, definitiv nicht, weil ein Messer ist einfach das, was es ist. Punkt.
Ja.
Genauso ist es Geld. Das Problem dahinter ist, dass die meisten Menschen das System, in dem sie leben, nicht verstanden haben. Und ich finde es immer so witzig, wenn Leute über dieses Thema Geld sprechen, die selbst wenig Geld haben, meistens auch keinen Plan über Geld haben und dann aber 8 Stunden dafür arbeiten gehen und sagen, ja, mir ist Geld nicht wichtig. Ja, wenn dir Geld nicht wichtig ist, warum gehst du denn 8 Stunden jeden Tag dafür arbeiten?
Gute Frage.
Jedem ist Geld wichtig und jedem sollte Geld wichtig sein, denn das ist die Lebensgrundlage dafür, das ist unser Tauschmittel, was wir bekommen haben von einer Organisation, damit wir dementsprechend Lebensmittel kaufen können, damit wir Tiere unterstützen können, wir können damit tun und lassen, was wir wollen. So, ja, ich kann mir damit einen Lamborghini kaufen, ja, ich kann mir damit ein Gewehr kaufen, ich kann mir damit ein Messer kaufen, ich kann damit tun und lassen, was ich will. Das heißt, und das ist, denke ich, etwas, wo wir sofort einen geilen Switch reinbekommen können im Denken, Geld gibt unserem freien Willen mehr Ausdruckskraft.
Stark.
Weil wir alle haben einen freien Willen. Und ich weiß, in einer perfekten Welt würden wir wahrscheinlich alle auf Lebenshöfen leben, würden Tiere retten, würden den ganzen Tag nur damit zu tun haben, dass wir uns selbst versorgen, unsere Kinder richtig aufziehen und eine schöne Welt haben. Aber die perfekte Welt, die existiert halt nicht. Und die wird auch in der Zukunft nicht existieren. Und ich habe vor 12 Jahren, habe ich für mich einfach schon, wo ich vegan wurde, habe ich für mich schon gecheckt, sehr, sehr schnell, du kannst halt andere Menschen nicht wirklich verändern. Ich bin auf Demos gegangen, ich habe dies, das, jenes gemacht, ich habe so viel gemacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, ich habe halt da keinen Hebel. Ich muss nicht an die Menschen rankommen. Ich muss eher entweder an die Herzen rankommen oder, und das funktioniert nicht auf Demos, oder ich muss das System selbst nutzen, um das System selbst zu schlagen.
Check.
Und damit habe ich einen viel größeren Hebel.
Menschen auf einer Demo im Herzen zu erreichen, ist auf jeden Fall machbar, aber sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Also jeder Mensch, der schon mal auf einer Demo war, weiß, dass da es erstmal um die große Sache geht und da die dann richtig zu erreichen, ist schon eine Kunst. Verstehe ich sehr, was du sagst. Und ich wollte noch mal auf den Punkt eingehen, den du davor gesagt hast, dass du vor allem Menschen mit den richtigen Einstellungen helfen möchtest. Du hast nämlich gesagt, dass, also du hast diese Community, die du gerade aufbaust. Ich bin sehr geehrt, auch ein Teil dessen zu sein. Und du lässt da auch nicht jeden rein.
Richtig.
Warum hast du da eine moralische Instanz, also eine moralische Tür hingemacht am Eingang?
Ich muss mit diesen Menschen den Weg in Richtung finanzielle Freiheit gehen. So, man könnte jetzt sagen, ich muss nicht, aber ich habe mich dazu entschieden.
Ja.
Jeder, der in meine Community reinkommt, ist ja Teil dessen und hat die Möglichkeit, dann dementsprechend auch an den Live-Calls teilzunehmen und so weiter, sich mit mir auszutauschen und auch Fragen zu stellen. Und ich habe jetzt über 600 zufriedene und sehr erfolgreiche Menschen in meiner Community, die den Weg in Richtung finanzielle Freiheit entweder gerade gehen, schon gegangen sind und dort angelangt. Und du kannst dir selber vorstellen, wenn ein Mensch da dabei ist, der nicht da reinpasst, der kann extrem viel kaputt machen. Und deswegen ist es so, dass ich im Prinzip ein klares Aussiebungsverfahren habe, wo ich halt dann auch ganz klar schaue, wer in diese Community reinkommt. Denn ich möchte bewusste Menschen dabei begleiten, diesen Weg zu gehen. Ich bin nicht der Krypto-Coach für irgendwelche Normalos, die danach dann 20 Steaks sich reinpressen können und die ganze Zeit irgendwelche Gucci-Taschen kaufen oder was weiß ich was. Da bin ich nicht der Ansprechpartner, der Richtige dafür. Ich stehe mit meinen Werten dafür ein und ich möchte Menschen haben, die den Weg mit mir gehen können. Und warum möchte ich das? Genau das, was du am Anfang angesprochen hast, mein Overall-Ziel, meine Vision ist,
yes,
eines
endlich
Tages den weltweit größten Lebenshof zu bauen und damit natürlich maximal viele Tiere zu retten. Und ich habe super viele Recherchen dazu schon gemacht und ich habe für mich herausgefunden, quasi eine Eigenstudie gemacht, und ich habe für mich herausgefunden, dass Nummer eins Muster, warum gewisse Lebenshöfe immer wieder geschlossen haben, zum Beispiel in der Corona-Zeit ganz, ganz krass gewesen. Mhm. Was denkst du, was der Grund dafür war?
Stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Geld.
Ja, okay.
Wie der Grund dafür war Geld. Mhm. Und warum? Fehlendes Geld. Es war nicht genügend Geld da. Warum? Weil die meisten Lebenshöfe darauf ausgelegt sind, dass sie ausschließlich von Spenden leben. Und Spenden sind halt etwas extrem Volatiles, weil Spenden funktionieren nur dann, wenn meine Customer Base, die spendet, wenn diese Menschen, die spenden, alle einen Job haben, der gut bezahlt ist, nicht mehr Ausgaben, nicht mehr Inflation und. Aber das ist ja genau das, was wir haben. Wir haben mehr Inflation, wir haben mehr Ausgaben, wir haben mehr Steuern, wir haben all diese Dinge, gerade auch in Corona, wir haben viele Leute gehabt, die einen Job verloren haben und so weiter und so fort. Und das sind halt Gründe gewesen, warum einfach sehr, sehr viele Lebenshöfe dann ultimately drunter leiden mussten. Und das ist was extrem Beschissenes, denn nicht nur der Lebenshof selbst als Organisation hat geschlossen. Was passiert denn mit den ganzen einzelnen Seelen, mit den Tieren, die dort drinnen sind? Was passiert mit denen?
Das Leben wird wahrscheinlich enden.
Es wird enden oder es wird irgendwohin verfrachtet, wo es wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön ist. Mhm. Die ganzen Beziehungen, die dieses Tier dann letzten Endes aufgebaut hat in dieser Zeit, die Paten und, all das, was dieses Tier hat, das ist unglaublich. Schau mal, ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren hab ich zwei Kühe gerettet und habe diese zwei Kühe, die haben dann, ging eigentlich gar nicht mehr, aber die haben dann trotzdem halt noch Kälbchen bekommen.
Okay.
Und ich zahle halt jetzt monatlich 500 Euro nur für diese zwei Kühe und das Kälbchen. Und das ist schon verdammt viel Geld. So. Und das ist, jetzt kannst du dir mal vorstellen, was letzten Endes ein Lebenshof mit so extrem vielen Tieren dann wirklich kostet. Und das ist das, was ich mit meiner Community vorhabe. Ich habe vor, die richtigen Menschen zusammenzubringen, diese Menschen finanziell frei zu machen, damit es ihnen dann möglich ist, langfristig weiter in solche Projekte zu investieren. Und zwar nicht auf einer Spendenbasis, sondern auf einer Basis von, wir bauen eine Art Business gemeinsam auf, wo die Tiere nicht ausgenutzt werden, sondern wo die Tiere wirklich wunderschön leben können, aber wo man trotzdem ein Businessmodell hat, welches sich selbst vollständig trägt und wo man eben nicht darauf angewiesen ist, dass Spenden reinkommen oder sonst was, wodurch natürlich sehr langfristig gedacht, das für die Tiere sehr schnell mal enden kann. sondern wo ich ein Businessmodell habe, wo das genau funktioniert und im Bestfall mit diesem Businessmodell sogar noch Gewinn und Profite einfahre, die ich wiederum investieren kann, womit ich ein Vermögen für die Firma, für die Organisation aufbaue, worauf die Organisation genau in solchen Momenten, wenn eben mal gewisse Engpässe da sind und so weiter, darauf zurückgreifen können und vielleicht auch mal 1, 2 oder auch 3 Jahre irgendwo davon überleben können. Und das ist genau das, was ich aufbauen möchte. Und das habe ich bisher tatsächlich so noch nie irgendwo gesehen auf der ganzen Welt. Ich habe sehr viel Recherche betrieben und das ist exakt das, was ich aufbauen möchte. Und da bin ich tatsächlich jetzt auch schon zu einem gewissen Teil dabei. Wir sind auch schon auf Grundstückssuche etc. Mhm. Schauen, in welchem Land wollen wir das Ganze machen. Natürlich auch wieder Thema Steuern etc. etc. Also ja.
Abgefahren. Ich platziere hier den Kopfexplosions-Emoji. Richtig krass. Also Daniel Keller, damit wirst du in die Geschichte eingehen.
Wenn mal das schauen, das ist mir nicht wichtig. Wenn ich in die Geschichte der Tiere eingehe, das ist alles, was schon zählt für mich.
Schön, dass dir das nicht wichtig ist. Trotzdem wirst du in die Geschichte eingehen, weil ich mir manchmal vorstelle, wie die HistorikerInnen der Zukunft über die jetzige Zeit sprechen. Und wenn dann 2075 die Leute sagen, ja, und dann gab es doch da diesen Lebenshof, der da gegründet wurde, der sich selbst irgendwie getragen hat, wo ganz viele Leute zusammengetragen wurden, die erstmal empowered und finanziell stabil gemacht wurden und sicher. Und die haben dann da diese Tiere rein und so. Das ist legendary. Und ich finde diese moralische Ambition von dir enorm inspirierend. Und du zeigst auch, dass es die Grenzen, die wir haben, sind mental.
100%. Also,
erstmal sind sie finanziell. Nee, sie sind erst mental. Dadurch sind sie finanziell und dadurch sind sie auch in der Realität dann eingeschränkt.
Und dazu möchte ich gerne noch kurz eine kleine Geschichte erzählen.
Gerne.
Denn ich bin nicht mit unglaublichem Reichtum gesegnet worden als Kind, sondern ich habe mit 16 einfach nur einen Film gesehen damals, der hieß Ohne Limit mit Bradley Cooper. Und für alle, die ihn jetzt nicht gesehen haben, da geht es um einen verzweifelten Buchautor, der eine Pille bekommt, die ihn super schlau macht, also IQ im vierstelligen Bereich, und der plötzlich anfängt, Aktien zu traden, super Multimillionär dadurch wird und so weiter und so fort. Und das hat mich damals tatsächlich dann angetrieben mit 16 und ich habe gesagt, ich will in diesen Bereich rein. Ich habe dann ein Buch gelesen damals, das war auch das erste Buch, was ich tatsächlich bis zum Schluss gelesen habe.
Ja.
Und zu dem Thema Aktien habe dann angefangen damit, bin all in gegangen, natürlich das Dümmste, was man machen kann, und habe mein ganzes Geld verloren. Ich habe aber halt nie aufgehört, daran zu glauben, dass ich irgendwann mal Multimillionär werde und sehr wohlhabend werde. Und dann war halt zuerst einfach natürlich nur dieses Ding, ich will geile Autos fahren. Ich will nicht so ein Leben haben wie meine Eltern. Das war so der erste Punkt.
Ja.
Als ich dann vegan wurde, habe ich mir gedacht, holy shit, wenn ich finanziell frei bin, dann kann ich ja noch viel, viel krassere Sachen machen. So. Und das war dann der nächste Schritt. Das heißt, bis ich 23 war, habe ich dann insgesamt 16 Jobs inklusive 2 Selbstständigkeiten gehabt, in allen möglichen Bereichen, wo ich immer geschaut habe, okay, gehe ich da in die Richtung, ja, nein. Und mit 23 habe ich halt Krypto kennengelernt und wusste, das ist es. Damit werde ich sehr, 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 sehr viel Geld machen können selbst und auch vielen anderen Menschen genau das zeigen. Aber ich habe jetzt auch da natürlich, ich habe nicht so wie viele andere so einen super tollen Run gehabt, wo man sich denkt, der hat keinen einzigen Fehler gemacht, das ist alles cool. Ich habe super viele Fehler gemacht. Ich habe mir einen Kredit aufgenommen für 30.000 Euro 2017, habe den investiert, habe extrem viel Geld damit gemacht, aber nicht verkauft und zusätzlich auch noch in ein Scam-Projekt investiert. Und habe 2018 alles verloren, was ich hatte, hatte aber 2017 noch meinen Job gekündigt. Und 2018 musste ich dann in das Kinderzimmer von den Eltern meiner Freundin wieder mit ihr zusammen einziehen, weil wir keine Wohnung mehr hatten. Ich musste sogar teilweise Essen klauen, weil ich mir nicht mal mehr was zu essen leisten konnte. Und habe dann 2019 nochmal einen neuen Anlauf gestartet im Kryptobereich. Habe dann so meine ersten 5.000 bis 10.000 Euro im Monat damit verdienen können. Und Mitte 2020, August war es, da habe ich dann innerhalb von einem Monat zum ersten Mal 250.000 Euro verdient. Innerhalb von einem Monat.
Wow.
Und Ich bin Ende 2019 auch ausgewandert aus Deutschland und das war ein riesengroßer Schritt für mich, weil ich immer reisen wollte und frei sein wollte und auch keine Steuern zahlen wollte. Und das hat dann alles glücklicherweise funktioniert. Und jetzt kommt der Oberhammer. Ja, man denkt dann, ich bin dann nach Zypern gezogen. Ich habe Ende 2020 war das, habe ich im Prinzip alles gehabt, was ich haben wollte. Ich habe eine 700 Quadratmeter Villa gehabt mit Meerblick. Ich habe meine Autos gehabt, die ich immer haben wollte. Mhm. Ich habe also im Prinzip so alle materiellen Dinge, die ich irgendwo vorhatte zu erreichen, die habe ich alle erreicht. Und dann habe ich einen dummen Fehler gemacht. Ich habe nämlich wieder in ein Scam-Projekt investiert. Und ich habe dieses Mal halt, ich bin nicht all in gegangen, aber ich bin mit verdammt viel Geld da reingegangen. Und ich hatte über 100 Bitcoins, die ich da reingepackt habe. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt knapp 7 Millionen Euro oder irgendwie sowas. Und das ist weg. Das ist einfach gone.
Oh mein Gott.
Und das war damals für mich halt so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ich habe dann gesagt, okay, ich konzentriere mich halt nur noch darauf, einfach Kryptos zu kaufen, zu handeln, zu traden und so weiter und so fort. Und ich habe zum Glück noch ziemlich viel Geld gehabt, aber trotzdem hat es extrem wehgetan. Und ich habe dann, als ich auf Zypern war, ich habe dann quasi einfach gesagt, ich nehme jetzt eine Auszeit, ne? Ich mache jetzt so den Privatier-Rentner und habe dann halt eine lange Zeit wirklich nichts gemacht in meinem Leben und einfach nur mein Leben genossen. Und das Ding ist, das können die meisten Menschen gar nicht glauben, wenn ich das erzähle, aber es ist halt wirklich so. Es war im Prinzip ab einem gewissen Zeitpunkt wie ein Angestelltenverhältnis. Ich habe keine Lebensaufgabe mehr gehabt, ich habe nichts gehabt, worauf ich hinarbeite. Jeder Tag war der gleiche, ich bin aufgestanden, ich konnte tun und lassen, was ich will und so weiter und so fort. Und für jemanden, der kein klares Ziel hat, keinen klaren Lebenssinn und keine klare Lebensaufgabe, der schwirrt halt irgendwo sonst worum. Und ich habe dann angefangen auch zu meditieren und habe dann wie so eine Eingebung von Gott bekommen, weil ich habe dann auch wirklich, ich habe richtige Panikattacken bekommen, ich habe Blackouts bekommen und so weiter. Und ich wusste nicht, was mit mir los ist, weil ich dachte mir, hey, was ist mit mir los? Ich habe doch alles, was ich will. Wie kann das sein? Und ja, ich habe dann angefangen zu meditieren und ich habe mir davor die Frage gestellt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, was ist das nächste Level? Was soll ich tun? Und dann habe ich die Eingebung bekommen, ich soll mich mal selbst fragen, was kann ich extrem gut und was würde der Menschheit dienen? Und da sind für mich die zwei Punkte aufgekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann offensichtlich sehr, sehr gut Finanzen und Krypto. Und Nummer zwei, offensichtlich ist es so, das ist das, was der Menschheit dienen würde. Und ich kann halt Dinge, extrem komplexe Dinge in sehr einfache Zusammenhänge und Worte herunterbrechen. Ich denke, das hast du jetzt wahrscheinlich auch schon in dem Kurs so ein bisschen mitbekommen.
100%.
Und ja, genau. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, und was wäre denn da jetzt das Perfekte? Und dann bin ich halt irgendwie darauf gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache einfach einen Videokurs und ich hau da meine Fehler rein, die ich so gemacht habe und die anderen Menschen nicht machen müssen, um nicht so viel Geld zu verlieren.
Ja.
Und erkläre halt den Rest um Krypto herum und so weiter. Und das war dann so 2021 meine Aufgabe, das habe ich gemacht. Und dann lag das so in der Schublade und ich habe es halt nicht wirklich rausgegeben, so ein bisschen mal, aber nicht so richtig, weil es nicht mein Dings war. Das war nicht mein Fokus. Und 2022 bin ich dann mit meiner schwangeren Frau damals nach Mexiko ausgewandert. Wir haben dann unsere Tochter dort gekriegt und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr krasse passive Einkünfte. Also ich habe wirklich zwischen 10.000 und 70.000 Euro pro Monat an passiven Einkünften gehabt. Und halt verschiedenste Investments, wirklich komplett unterschiedlich. Firmeninvestments, also komplett unterschiedlich, wirklich krass.
Ja.
Und diese Diskrepanz von 10.000 bis 70.000 kommt halt deswegen zustande, weil ich gewisse Dinge einfach quartalsweise bekommen habe oder sogar halbjährlich und manche halt einfach monatlich. Und das Ding ist einfach, ich bin nach Mexiko gegangen. Und alles, was in Mexiko passiert ist, das war absolute Vollkatastrophe. Ich habe, als das angefangen hat, als wir im April dort angekommen sind, ist dann wirklich Monat für Monat ist ein Einkommensstrom, ein passiver, den ich hatte, einfach weggefallen, kaputt gegangen, wie von Teufels Hand. Mhm. Und dann ist es so weitergegangen, ja, und ich habe im August dann letzten Endes leider Gottes auch aufgrund eines medizinischen Fehlers meine neugeborene Tochter nach 4 Monaten verloren, die ist gestorben. Und ja, das war natürlich, ich habe mich dann auch gefragt, so, hey, was soll es sein? Also ich wurde so von allen Seiten komplett zerlegt. Und ja, dann zum Glück, also ich bin nach wie vor mit meiner Frau zusammen. Wir haben auch gesagt, wir gehen da zusammen durch. Und wir glücklicherweise, und das ist einer der Gründe, warum ich sage Bewusstsein, hätte ich dieses Bewusstsein nicht, wäre mir nicht bewusst, dass wir nicht eben auch Geist und Seele sind, sondern nur der Körper, dann wäre das wahrscheinlich ein unerträglicher Verlust für mich gewesen. Und auch wenn ich definitiv sagen muss, es war das Schlimmste, was mir in meinem ganzen Leben je passiert ist, es ist so, dass ich glücklicherweise trotzdem da rauskommen konnte, weil ich einfach gewisse Fähigkeiten hatte, aber eben auch gewisse Ansichten hatte zu dem Thema Tod, zu dem Thema Geburt, zu dem Thema Seelendasein und so weiter. Und ja, dann interessanterweise war ich in Schweden bei meiner Mutter und dann ruft mich ein Freund an und sagt mir, also war halt noch voll im Trauerprozess und so weiter, und dann ruft mich irgendwann ein Freund an und sagt mir, hey Daniel, du hast mir doch vor 2 Jahren da mal diesen Kurs gegeben. Und dann sage ich, ja, stimmt. Und dann sagt er, ja, also ich habe jetzt hier extrem viel Cash gemacht mit durch den Kurs. Also erstmal danke dafür. Aber was soll ich jetzt machen? Also wie geht's jetzt weiter? Und dann sage ich so, ja, keine Ahnung. Ich meine, den Kurs hast du. Was soll ich jetzt tun? Und dann meint er, ja, warum gibst du den nicht großflächiger raus? Und dann sage ich so, ja, okay, dann mache ich das halt. Dann habe ich das gemacht. Und dann war der Anklang so gut, dass halt mehrere Leute gesagt haben, hey, bietest du auch eine Begleitung an? Und dann habe ich gesagt, ja, dann biete ich halt eine Begleitung an. Und so hat sich das dann halt so entwickelt, dass ich plötzlich da in diesem Bereich halt die Menschen begleiten durfte. Und dann hat sich eins zum anderen gegeben. Und ja, so ist jetzt in den letzten 2 Jahren so eine über 600-köpfige Community entstanden, die halt alle auf diesem Weg unterwegs sind und meine Vision extrem feiern, auch selbst finanziell frei werden wollen. Und ja, deswegen habe ich da auch nochmal so einen Starterkurs gemacht für alle, die das eben interessiert, für die das dann auch mitnehmen wollen. Mhm. Und bis hierher war das ein Wild Ride, ja, die letzten Jahre. Und du siehst, ich habe so viele Fehler selber gemacht. Also es ist bei Weitem nicht so, dass mein Weg irgendwie linear war. Also ich habe, egal in welchem Bereich, sei es Vermögensaufbau, aktive Einkünfte oder auch passive Einkünfte, ich habe überall so viele Fehler gemacht wie kaum jemand anders. Und ich bin halt aber trotzdem hier. Das ist halt genau das, was ich damit sagen möchte.
Ja.
Das heißt, für jeden, der jetzt letzten Endes irgendwo denkt, hey, ich bin hoffnungsloser Fall, ja, bist du nicht, weil ich war der hoffnungslose Fall und ich habe es trotzdem auch geschafft. Also kann es damit definitiv jeder schaffen.
Und sich als einen hoffnungslosen Fall zu fühlen, kann eigentlich nur passieren, wenn man nicht in den Austausch geht. Also wenn man nicht checkt, dass es andere Leute gibt, die denselben Weg gegangen sind. Dieses Gefühl von, boah, jetzt habe ich so viel, keine Ahnung, Kohle verbrannt und bin jetzt so auf die Nase geflogen. Das, so blöd ist doch kein anderer. Und das sind halt dieses Selbstgespräch, was man mit sich selber hat, dieses Abwerten von sich selbst, wenn man was falsch gemacht hat, ist auch eine richtige Seuche, finde ich. Es braucht dringend eine mentale Revolution, dass Leute anfangen, milder zu sich selbst zu sein. Das ist so ein bisschen auch ein Teil meiner Lebensaufgabe. Und es ist sehr, sehr schön, dass du diese Fehler so dankend angenommen hast sozusagen und verstanden hast, dass sie dir eigentlich dienen und dass sie dir nur zeigen, wo du blinde Flecken hast und wo du besser hingucken darfst und Solange du den Fehler nicht 3, 4, 5 Mal hintereinander machst, ist ja alles in Ordnung. Also
100%, genau. Also ein Fehler, ich denke nicht, dass es Fehler gibt. Ein Fehler ist dann ein Fehler, wenn ich etwas mache, was nicht funktioniert. Mhm. Das ist als allererstes meine Erfahrung, nicht mehr. Und wenn ich das dann aber nochmal mache und wieder genau so und mich wieder gleich entscheide und wieder das gleiche Ergebnis dabei rauskommt, dann ist es ein Fehler. Ja. Und tatsächlich gibt es dafür auch einen Begriff dafür. Mhm. Nämlich hat den Einstein damals geprägt. Es gibt die einsteinische Dummheit. Und das ist, wenn man versucht, eben dementsprechend immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse erwartet.
Genau. Ja. Das ist die Definition davon, dass das nicht ganz
richtig. Genau.
Richtig zusammengeschustert ist da oben.
Ja.
Sehr, sehr interessant. Ich möchte kurz noch mein Mitgefühl aussprechen und dir danken, dass du so transparent warst in deiner Familienplanung. Ich schicke dir viel Liebe rüber dafür. Ich hoffe, du hast das gut verarbeiten können. Und
danke.
Das war sehr inspirierend, wie du gesagt hast, dass
du dieses Seelenleben so verstanden hast, dass du weißt, dass es die Seele trotzdem irgendwo auftauchen wird. Und so, ich sehe das bei meiner Tochter auch. Ich gucke die an und ich denke mir, wie oft warst du schon hier? Was bist du für eine, also warum bist du so eine alte Seele in einem 4-jährigen Körper? Das ist wirklich, also wenn man darauf achtet, das ist schon sehr, sehr spannend. Und wie soll es anders sein, als dass diese Seele irgendwie schon mal am Start war und jetzt halt im Körper meines Kindes gelandet ist?
Ja, da gibt es tatsächlich auch, also für die Menschen, die das nicht glauben, da gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viele Studien tatsächlich dazu. Ich kann ja natürlich jetzt nicht die ganzen Namen davon nennen, aber ich habe mir da mal einige Studien dazu angesehen. Die meisten, die wurden tatsächlich irgendwo in den 50er bis 2000er Jahren gemacht. Und da ist sehr, sehr, sehr interessanter Shit dabei rumgekommen.
Spannend.
Krasse Geschichte auf jeden Fall, dass dein Kumpel diesen Kurs gefunden hat und gesagt hat, ich bin zu Geld gekommen und du gar nicht mehr das auf der Mappe hattest, dass du das überhaupt mal rausgeschickt hast. Und es kann wirklich Menschen grundlegend verändern, vor allem in dem Verständnis von Finanzen. Und ich durfte diesen Kurs auch mir anschauen, die Freedom Essentials. Ich glaube, das sind 34 Lektionen. Und da geht es um finanzielle Intelligenz. Da geht es viel auch um Mindset und um Lernprinzipien. Da steckt wirklich sehr, sehr viel drin. Und da spüre ich auch richtig, dass du als Bewusstseinscoach das Verständnis von Bewusstsein erlangen, dass es da im Zentrum liegt, dass man erstmal Dinge verstehen sollte, bevor man irgendwas macht und nicht, ja, ich habe schon mal gehört, Blockchain ist doch hier dieses Ding, ja, ich habe 1000 Euro, ich schmeiße es jetzt da rein.
Ja.
Das ist halt so Hampeln.
Und wir wollen ja eigentlich nicht hampeln, denn wir versuchen ja jetzt erwachsene Leute zu sein und erwachsene Entscheidungen zu treffen. Und diese Freedom Essentials sind auf jeden Fall ein richtig guter Weg, um die Grundlagen erstmal zu verstehen. Denn wir haben ja keine Lust, irgendwas aufzubauen auf einem Fundament, was porös ist oder wackelig. Deswegen ist das eine große, große Herzensempfehlung. Ich verlinke das auch mal hier in die Shownotes. Ihr könnt euch das anschauen, das ist kostenlos. Das ist ein Videokurs, der euch an die Hand gegeben wird, falls ihr Bock habt, euch mit eurem eigenen finanziellen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, euch ein bisschen mit euch selbst zu konfrontieren, was das Thema Finanzen angeht. Und ich sage euch, wenn ihr das aufrichtig macht und wenn ihr Daniels Worten lauscht und folgt und dem, was er sagt, auch einen gewissen Wert beipflichtet, so wie ich das gemacht habe, und ihr open-minded seid, dann hat dieses Video Potenzial, eure Zukunft jetzt schon ein bisschen neu schimmern zu lassen und euch auch einfach in ein bisschen mehr Balance zu bringen. Und ich spreche hier nicht, weil ich irgendwie damit verbandelt bin, sondern einfach, weil ich das erlebt habe. Ich habe es physisch durchfühlt, was da mit mir passiert und mental auch. Und ich merke, dass ich jetzt schon anders auf die Dinge blicke. Ich spüre, dass ich diese Verteufelung loslassen kann und dass die mir total im Weg stand. Und du hast auch gesagt, dass es im Leben ein paar Entscheidungen gibt, 3 bis 5 Momente, wo man schon sehr viel Geld verdienen kann. Und das, wenn man da aber kein Bewusstsein für hat, keine Achtsamkeit hat, dass es halt einfach an einem vorbeizieht.
Richtig. Das nennt man Opportunitätskosten. Aha. Und ich denke, viele von den Menschen, die jetzt hier zuhören oder zusehen, werden wahrscheinlich schon irgendwann mal vom Bitcoin gehört haben, wo er vermutlich weitaus weniger wert war, als er aktuell wert ist. Und ich denke, hier muss man ganz klar sagen, nur mal angenommen, du hättest in Bitcoin investiert zu dem Zeitpunkt, wo ich investiert habe, bei $1,000, ja. Und wir sind jetzt roughly bei $100,000 und du hättest einfach nur 10.000 damals investiert, dann hättest du jetzt schon mehr als 1 Million gemacht. Das sind Opportunitätskosten. Das heißt, deine Opportunitätskosten sind hier im Prinzip 1 Million gewesen, weil du halt von Bitcoin schon mal irgendwie vielleicht bei $1,000 gewusst hast, aber halt selbst nicht in die Gänge gekommen bist.
Ja.
Und 1 Million jetzt hättest haben können, aber die halt nicht hast, weil du nicht geactet hast, weil du nicht die Entscheidung getroffen hast, irgendwas für dein Leben zu tun. Und ich denke, das ist etwas, wo viel, das ist auch ein Punkt, ne, wo viele Menschen eben nicht damit rechnen. Und diese Chancen, die kommen und gehen, aber wir kriegen essentiell 5 solcher Chancen in unserem Leben, tatsächlich finanziell frei zu werden. Und ich sag mal, die meisten nehmen maximal 1 dieser Chancen überhaupt wahr.
Mhm.
Und dann ist halt die Frage, nimmst du die Chance wahr und nutzt du sie? Oder nimmst du die Chance wahr und lässt sie einfach an dir vorbeiziehen?
Gute Frage. Im Idealfall werden Chancen genutzt, aber man kann Chancen nicht sehen, wenn man sie nicht als Chance identifizieren kann.
Richtig, ganz genau. Und das ist genau der Grund, warum zum Beispiel wir auch jetzt so einen Podcast machen. Ne?
Ja.
Jetzt weiß jeder, die Chance, die ist gegeben.
Mhm.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entscheidet man sich? Und ich sage immer, dein heutiges Leben, so wie es heute aussieht, ist eine Reflexion dessen, deiner Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast.
Ja.
Wie dein Leben in der Zukunft aussieht, wird eine Reflexion dessen sein, wie du dich heute entscheidest.
Ja.
Also ich möchte auf jeden Fall gern festhalten, dass, also die Frage ist ja, wie verändert sich Geld, wenn es in die Hände bewusst lebender Menschen kommt? Und dann ist es so neutral wie möglich eine Verstärkung der ethischen Intention, die wir so haben.
Richtig.
Es ist ein Verstärker. Es kann das, was du Gutes auf die Welt bringen möchtest, unterstützen und verstärken. Unabhängig davon, dass das Gefühl davon, zu wenig Geld zu haben, einen Menschen in den Entscheidungen bremst und ob es jetzt beim Einkaufen ist, wo wir sagen, ah ja, das können wir uns nicht leisten, oder ob es bei welchem Thema auch immer ist. Es sorgt dafür, dass es uns eingrenzt und einengt und auch dieses, wenn es noch weitergeht und wir in unseren, Grundbedürfnissen nicht stabil unterwegs sind und wir nicht wissen, okay, die nächsten 3 bis 6 Monate sind safe an alle Selbstständigen da draußen, dann sollten wir wirklich uns klar machen, dass wenn wir uns besser mit den Finanzen auskennen, dass uns das sehr viel innere Balance und Ruhe und überhaupt die Möglichkeit gibt, ja, in einer höheren Frequenz und mit mehr Liebe durchs Leben zu gehen. Deswegen finde ich es gar nicht paradox, als ethischer Mensch viel Geld zu besitzen, sondern es geht immer darum, was machst du dann mit dem Geld?
Richtig. Es ist ein Werkzeug, es ist Energie und die verstärkt sich.
Stark.
Hammer. Daniel, ich möchte für heute einen Strich ziehen. Ich möchte nicht, aber ich sollte.
Weil wir sind schon
lange am Start. Ich danke dir, dass du so aufrichtig und ehrlich über deine Einstellungen gesprochen hast, dass du unserer Community die Chance gibst, sich mit Finanzen besser auskennen zu dürfen in Zukunft. Und die abschließende Frage, die ich an dich habe, Daniel, ist, wenn du die Wahl hättest, eine Kleinigkeit in dem bestehenden System zu verändern, die vielen Menschen direkt hilft. Würde dir da was einfallen? Also welche kleine Sache würdest du direkt anpassen können, wenn du einen Zauberstab hättest, die vielen Menschen dabei hilft, dass es ihnen besser geht, dass sie mehr in Balance sind, mehr in Kraft oder mehr in Liebe?
Ich würde die Zinsen abschaffen im Geldsystem.
Ja.
Weil das dazu führt, dass die Menschen extrem viel Zinsen und Steuern abschaffen. Das wären die 2 Dinge, die ich machen würde. Und ich denke, wir wissen alle, wo die Steuern hingehen. Ja, wer es nicht weiß, kann man sich einfach mal anschauen. Da werden Fahrradwege in Papua-Neuguinea oder sonst was gebaut davon.
Mhm.
Und ansonsten ist es halt ganz einfach so, dass das Thema Zinsen auch hier, wer sich damit beschäftigt, man stellt sehr, sehr schnell fest, warum es um die Bevölkerung so steht, wie es steht, warum die Menschen so wenig Geld haben und so weiter und so fort, wenn man sich mit dem Zinssystem und dem Steuersystem beschäftigt und versteht auch, warum Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer werden. Und das ist einer der Gründe dafür. Und das würde eine gewisse Balance wiederherstellen und würde gleichzeitig aber auch dazu führen, dass wir ein vollständig anderes Geldsystem haben müssten. Und das würde wiederum dazu führen, dass wir viel, viel, viel mehr Ausgeglichenheit auf der Welt hätten, dass wir bei weitem weniger Kriminalität hätten, bei weitem weniger Kriminalität gegen die Tiere hätten und so weiter und so fort. Ich denke, immer in der Wurzel, nicht des Symptoms, und das ist eine der maximal größten Wurzeln, die wir in irgendeiner Art und Weise haben, weswegen Dinge so sind, wie sie heutzutage auf der Welt sind.
Und was da, du hast es schön beschrieben, was da alles dranhängt für ein Leid und wie dieser kleine Move die Welt verzaubern könnte.
Richtig.
Sehr stark. Daniel, ich danke dir für die Zeit.
Sehr gerne.
Ich freue mich, den nächsten Termin mit dir zu machen.
Und, ich mich auch.
Und ich habe noch ein paar Fragen zum Lebenshof.
Oh ja, ich freue mich drauf.
Sehr schön. Ich danke dir. Liebe geht raus.
Auch an dich.
Danke dir.